Vorweg möchte ich die mitnehmen, die letzten Sonntag nicht hier waren, um das ein bisschen zusammenzufassen, was wir da gemacht haben, um entsprechend da fortsetzen zu können. Auslöser dieser Doppelpredigt liegt an meiner Person. Das heißt, ich habe selber einmal jetzt, wo ich seit kurzem den Stand des Rentners erreicht habe, zurückgeblickt auf 40 Jahre meines Lebens und auf 40 Jahre Gemeindearbeit. Und ich habe versucht, ehrlich zu sein und geschaut, was ist in den 40 Jahren denn gelaufen und was hat sich verändert, was war gut und was war nicht so gut. Und ich habe gesagt, und es ist auch so, dass die meisten Jahre von den 40 Jahren Jahre waren, die ich nicht nochmal erleben möchte. Die waren nicht gut. Es waren auch gute Zeiten dabei, aber größtenteils waren das sehr, sehr schwierige Zeiten und die waren geprägt, heute weiß ich, dass sie geprägt waren von tiefen Missverständnissen innerhalb der Gemeinde, biblische Missverständnisse. Und ich musste sehr schwer in meinem Inneren aufräumen und ich habe sehr lange dazu gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und dahin zu kommen zu dem, was ich jetzt sage. Mindestens 30 Jahre. Die Jahre waren darum so unangenehm an vielen Stellen, dass 30 Jahre wurde ich begleitet von meiner Mutter, die schwer manisch-depressiv war. Das heißt, hatte eine kranke Seele. Sie war krank. Und in diesen 30 Jahren war keiner da, der ihr hätte wirklich helfen können. Auch die Fachleute nicht. Das war so schlimm, dass da Zeiten bei waren, sie hat immer wieder diese Schübe bekommen und da mussten Klinikaufenthalte her. Wir haben jede Klinik von innen kennengelernt, inklusive geschlossener Bereiche mit Fixierung am Bett. Und wenn man das sieht und wenn man das über so viele Jahre miterlebt, meine Mutter war eine gläubige Frau und viele haben für sie gebetet und es hat nichts genützt. Die Frage ist immer noch da, wozu das Ganze? Meine Mutter war körperlich nicht krank. Sie war psychisch krank, eine Krankheit, die mittlerweile zur Volksseuche sich etabliert, aber man redet nicht so gerne darüber, weil man nicht richtig drankommt. Und auch die Fachleute geben sich sehr viel Mühe und wir sehen, brauchen sie auch, aber sie wissen eigentlich nicht viel. Meine Mutter war körperlich gesund, sie ist 85 Jahre alt geworden und sie ist elendig gestorben. Die letzten Jahre waren wir alle damit begleitet, sie zu Hause hinzusetzen, mit entsprechenden Medikamenten zuzudröhnen und mit Drogen über Wasser zu halten, dass sie überhaupt existieren konnte. Und dann ist sie dann letztendlich verstorben. Meine Frage ist das der Preis, den ich zahlen muss dafür, dass ich ein Kind Gottes bin? Mal wirklich, ganz ehrlich, ist das ein Preis? Kann das der Weg sein, den Gott mit den Menschen hier vorhat, der uns zu Gottes Kindern macht und frei macht? Wovon denn? Dass der ganze Weg eine Quälerei wird? Diese Frage geht ganz tief ins Eingemachte. Sie geht ganz tief und ihr werdet vielleicht auch bei manchen Aussagen, die ich jetzt tue, vielleicht zucken und vielleicht auch sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich möchte das vorwegstellen, das sind über 40 Jahre Erfahrung, die dahinter stecken und die mich dahin gebracht haben, da wo ich jetzt bin. Es sind immer noch Fragen offen, aber viele habe ich auch beantwortet bekommen in der Bibel. Nicht aus Büchern oder von irgendwelchen Fachleuten. Ich möchte euch mitnehmen auf den Weg über die drei grundsätzlichen Schritte vom Sündenmenschen zum Gotteskind. Die drei berühmten Schritte, um es deutlicher zu sagen, vom Tod zum Leben. Es sind die drei berühmten Schritte Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Sündenerlösung. Wir müssen uns sehr, sehr genau die Begriffe angucken und hinterfragen, welche Bedeutung sie haben, biblische Bedeutung sie haben. Das ist ganz wichtig, wenn ich nicht weiß, wer über was nachdenkt, werde ich immer ins Schwimmen geraten. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist die, stelle ich mir als Mensch? Wer bin ich Mensch denn? Was ist denn? Was macht denn mein Menschsein aus? Was hat denn meine Mutter so kaputt gemacht, wenn sie nicht körperlich krank war? Das war nur Elend. Was ist das denn? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch ebenso Trinität ist wie Gott. Und das habe ich gerade in der letzten Zeit oft gesagt und manchmal kommt der Vorwurf, das ist eine Betrachtungsweise der Philosophen. Das stimmt. Das ist eine Betrachtungsweise der Philosophen. Und die Philosophie, das weiß ich auch, die Philosophie steht der christlichen Lehre entgegen. Auch das ist so. Trotzdem waren gerade die antiken Philosophen Platon und Sokrates ja keine dummen Menschen. Sie haben in den Mensch hineingeschaut und sie haben festgestellt, in Menschen, da muss mehr drin sein als das, was ich sehe. Sie haben damals schon vor 2.500 Jahren festgestellt, da ist eine Seele, da ist irgendwas drin, was nicht sterben wird. Der Körper wird sterben und zerfallen, aber da ist was drin, ein Geist, eine Seele, was auch immer, und haben daraus Gedankengerüste gebaut, die in die wildesten Richtungen gehen. Übrigens hat Paulus mit diesen Philosophen, mit den Epikureern und Stoikern in Athen auf dem Areopag heftig diskutiert. Und diese Diskussion war hochinteressant und sie bewegten sich auf Augenhöhe. Aber als Paulus anfing, von der Auferstehung zu reden, haben die Philosophen ihn rausgeschmissen. Das passte nicht mehr. Und so ist das heute genauso. Wir werden mit Philosophie nicht weiterkommen. Aber wir werden die Grundgedanken dieser Philosophen, die die gleichen Grundgedanken sind der Bibel, aufgreifen. Und die Bibel ist voll davon, dass der Mensch Trinität ist. Haben wir gerade gesungen. Habt ihr gelesen, was dem Video war, in dem Psalm 51? Da schreibt der Psalmist, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Hier spricht der Psalmist von einem Geist und von einem Herz. Und er ist als Korpus ja auch da, also sichtbar. Er spricht nicht von einem Menschen. Natürlich ist der Mensch ein und nicht trennbar. Trinität und doch eins, wie Gott. Und Gott ist Trinität und nicht eins. Und das ist einzigartig gegenüber allen anderen Religionen. Und es ist ein Schlüssel für unsere Erlösung, dass wir wissen, dass Gott Trinität ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle anderen Religionen halten uns dafür verrückt, weil das angeblich nicht geht. Doch. Und genau dieser Gott der Trinität hat den Menschen geschaffen in der Trinität. Er hat ihn gebaut mit Körper, Geist und Seele. Er hat seinen Odem in den Menschen hineingeblasen und hat ihm sein Wesen, seinen Geist gegeben. Der Geist ist das, was uns ausmacht als Menschen. Das sehen wir nicht. Aber er ist da. Er hat enorme Kräfte auf uns. Und wer Gott anbeten will, muss in den Geist und Wahrheit anbeten. Gewöhnen wir uns an den Gedanken, dass diese Beschreibung des Menschen als eine untrennbare Einheit, als Trinität so dasteht und dass wir diese Beschreibung brauchen, um unsere Erlösung ein halbes Stück weit wenigstens verstehen zu können. Die Bibel ist voll dieser Beschreibung des trinitären Menschen. Dieser Mensch geht jetzt an den Begriff Sündenerkenntnis. Und dann ist die erste Frage, was ist denn eigentlich Sünde in biblischer Weise? Wenn wir unsere Mitmenschen fragen draußen, was ist Sünde, dann werden die meisten uns sagen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Ja. Und dann entsteht zwangsläufig in unserem Kopf die Schlussfolgerung, wenn das Sünde ist, dann bemühe ich mich, nicht zu stehlen, nicht zu betrügen und ehrlich zu sein und hilfsbereit. Und dann werde ich die Sünde los. Das ist teuflisch und das ist tödlich. Weil diese automatische Verbindung, die ich da knüpfe, mich in den Prozess mit hineinnimmt, die Sünde loszuwerden. Und das ist schon ein teuflischer Prozess. Es ist ein Teufelskreislauf, werden wir gleich feststellen, mit dem der Teufel die meisten Menschen einkassiert. In dem Bewusstsein, ich kann ja irgendwas, muss ich ja tun, dann komme ich in irgendeiner Form wieder in die Gottesnähe. Das ist nicht Sünde, das sind die Auswirkungen. Sünde ist ein Zustand. Sünde ist der Zustand des Menschen in seiner Gottesferne. Das ist Sünde. Sünde ist, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat. mit Körper, Geist und Seele, lesen wir den Sündenfall mit diesem trinitären Gedanken, dann hat der Mensch sich freiwillig ganz von Gott getrennt und hat die Erde und die Schöpfung mit in die Gottesferne genommen. Und nun, nach dem Sündenfall, ist alles, was den Menschen ausmacht und unsere Erde ausmacht, in der Gottesferne. Und alles, was da drin enthalten ist, in dieser Erde mit uns eingeschlossen, mit allem, was wir haben, hat keine Chance zurückzukehren. Glauben wir das? Glauben wir das? Könnte das so sein? Ist das wirklich so, dass ich in einer Position bin, wo ich keine Chance habe, wo ich hineingeboren worden bin, mit einer Lebensschuld, die ich nicht tilgen kann? Ist das so? Wenn das so ist und ich das glaube und ich das annehme, habe ich nur noch eine Chance. Ich gehe hin und sehe mich genau in dieser Position. Und dann sehe ich, dass ich in dieser Position, in der Gottesferne, keine Chance habe. Und dass nichts an mir dran ist, was ich irgendwie nutzen könnte, um in die Gottesnähe zu kommen. Dann kann ich nur hingehen und sehe in dieser Position das Todesschwert über meinem Leben. Wir werden alle sterben. Und ich sehe, dass ich dieses Schwert nicht beseitigen kann. Dann gibt es letztendlich nur eine einzige Möglichkeit. Ich schlage mich an meine Brust und sage, ich will zurückgehen zu meinem Vater, denn ich habe gesündigt. Der verlorene Sohn sagt, ich erkenne meine Trennung von Gott und ich sehe mein eigenes Verschulden und ich will so nicht bleiben. Ich bin im Elend und ich will woanders hinkommen. Ich will wieder zu meinem Vater zurück, da ist Licht und Herrlichkeit und ich lebe in der Finsternis. Und wenn ich das glaube und aus tiefstem Inneren heraus hingehe und sage, ich schlage mich an meine Brust, ich will umkehren, ich will Buße tun, ich will zu meinem Vater zurückkehren und will sagen, ich habe gesündigt vor dir und vor der Welt, lass mich doch an deinen Toren deiner Paläste ein kleines Lager aufschlagen. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Die Frage ist, lasse ich mich ganz persönlich so tief auf dieses Bewusstsein ein? Bin ich bereit zu bekennen, dass ich in dieser Lage bin und in dieser Position bin? Will ich das wirklich? Meine völlige Hilflosigkeit meinem Gott vor die Füße legen? Das ist ein schwerer Weg. Es ist der Weg der Selbstverleugnung. Diese Erkenntnis, dass ich nichts habe und in der Welt der Gottesferne liege und diese Welt der Gottesferne wird nicht errettet. Wir sollten genau lesen, was die Bibel sagt und was vor allen Dingen Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet sagt. Wenn wir das tun, was der Sohn tut, wo der verlorene Sohn tut, dann steht der Vater mit weiten Armen ausgebreitet und er schlachtet das beste Kalb und er freut sich, wie sich kein Mensch freuen kann, dass dieser Sohn zurückgekommen ist. Dann gibt es ein Fest im Himmel. Wenn ich das alles so annehme, dann bin ich eigentlich schon in dem dritten Schritt. Und der dritte Schritt sagt Sündenvergebung. Und wenn ich das für mich in Anspruch nehme, dass ich Heilung haben will für meinen Körper, für meine Seele und für meinen Geist, dass ich damit zu Gott schreie und ihn bitte, dass er das für alles für mich tut, weil ich nichts kann, dann tut er das. Und ich bin eigentlich außen vor. Und dann hat diese Sündenvergebung einen Namen und nur einen einzigen Namen. Und dieser Name heißt Jesus Christus. Es gibt nur diesen einen Jesus Christus, in dem alles zusammengefasst ist. Die Fülle der Zeiten ist in ihm zusammengefasst, schreibt Paulus. Er alleine ist der Schlüssel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er erlöst über den Weg, er erlöst unseren Körper. Wir werden einmal einen neuen Körper bekommen. Er erlöst unsere Seele, unser Leben. Jahreslosung, dieses Jahr, Hesekiel, ich nehme das steinerne Herz heraus und tue ein fleischernes hinein. Christus gibt uns neues Leben in unseres Innerstes hinein und hat das Alte herausgenommen. Ist uns das bewusst? Dass wir eine Seele in uns haben, die Ewigkeitswert hat, die göttlichen Ursprungs ist und die Alte raus ist? Und er gibt uns einen neuen Geist, den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Er ist die Wahrheit. Die Wahrheit heißt Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist Gott. Und die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt ist die Frage, was errettet denn Jesus da eigentlich? Wenn ich nach meiner Errettung morgens in den Spiegel gucke, sehe ich doch genauso aus. Und jetzt? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um dich zu retten. Aber nicht deinen Korpus und auch nicht deine Arbeitsstelle und auch nicht dein Haus und auch nicht diese Erde. Jesus ist auf die Erde gekommen, dir dein Leben zu retten. Und das schreibt er im hohen priesterlichen Gebet. Und wir sollten genau hinhören, was Jesus da rettet. Jesus spricht in einem der intensivsten Gebete mit seinem Vater, Johannes 17 von Vers 14 an. Ich habe ihnen, da spricht er von seinen Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie die Geheiligte seien durch die Wahrheit. Christus ist nicht in die Welt gekommen, die Welt zu retten, sondern dich und mich. Und wenn ich sage, dass Christus nichts an dem alten Menschen repariert, an unserem alten Menschen wird nichts geflickt oder repariert, gar nichts. Es wird alles neu gemacht. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, was passiert denn mit unserer Trinität? Jesus sagt, ich lasse hier in dem hohen priesterlichen Gebet, ich mache dich ganz neu. Ich gebe dir einen neuen Körper, ich gebe dir einen neuen Geist und ich gebe dir eine neue Seele. Aber ich lasse dich für eine begrenzte Zeit auf dieser Erde mit deinem alten Körper zurück. Mit dem Ziel, dass du das, was du jetzt erfahren und erlebt hast, dass du das wirkliche Leben gefunden hast, dass du damit in diese Welt gehst. Da lasse ich dich drin und ich begleite dich, dass du genau das den Menschen mit auf den Weg gibst. Lasst euch versöhnen mit Gott. So sieht Versöhnung aus. So sieht Befreiung aus. Und das ist eine Zeit der Spannung. Wir haben, bei uns ist alles neu, aber noch nicht vollendet. Wir haben immer noch unseren Teil unseres alten Geistes da drin und unseren alten Korpus. Den schleppen wir mit herum und der macht uns ganz schön Probleme. Und der signalisiert uns auch immer was anderes. Der sagt zum Beispiel jetzt bei dem einen und anderen, was der da oben erzählt, glaubt das man nicht. So ist das. Es bleibt ein Kampf. Das geht an mich selber, das geht an meine Substanz, da kann mir auch keiner helfen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und dann werde ich das erleben und ich werde diese Kraft bekommen, wenn ich es will. Ich muss es wollen. Und dann komme ich weiter. Und ich sehe, wie diese Kraft immer größer wird und immer stärker wird. Und ich diesen Kampf niemals alleine führe, sondern dieser Kampf wird grundsätzlich von Gott selbst geführt. Jesus Christus ist der Kämpfer auf dieser Welt und er braucht uns als quasi Botenträger. Übrigens hat Luther 20 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, was wir gerade festgestellt haben. Der hat 20 Jahre sich kasteit, der hat alles gemacht und getan und hat 20 Jahre versucht, mit allem, was dem Menschen möglich ist, in Gottes Nähe zu kommen. Und alles ist gescheitert. Und dann kommt er an den Punkt: Nichts habe ich zu bringen. Rechtfertigung allein aus Gnade. Der Kerngedanke der Reformation, 500 Jahre Reformation, leider fast alles wieder verloren gegangen. Peter Strauch hat ein Buch geschrieben über die evangelische Kirche, da kritisiert er genau das. Was ist denn von der Reformation übergeblieben? Von der Heilung des Menschen, dass Christus auf diese Welt gekommen ist, die Seele heil zu machen, Leben zu bringen. Es ist ganz viel kaputt geredet worden. Und auch jetzt zu den Feierlichkeiten wird dieses Thema so kaum aufgegriffen. Dabei ist es doch die Erlösung. Warum scheuen wir uns davor, offen darüber zu reden, das deutlich zu sagen? Ich möchte zum Schluss ein Bild bringen, einen biblischen Text bringen, der mit diesem Hintergrund sich völlig anders lesen lässt, den wir alle kennen, und auch ihr habt jetzt einen anderen Hintergrund, und wo Paulus das auf den Punkt bringt in 1. Korinther 13 in dem hohen Lied der Liebe. Hier ist Liebe ein Begriff für Jesus Christus. Liebe, Jesus Christus ist die personifizierte Liebe Gottes. Hier ist von Jesus Christus. Jesus Christus alleine ist der Schlüssel. Warum sträuben wir uns so dagegen? Er alleine, in ihm ist alles zusammengefasst. Er ist das A und das O und er macht alles neu. Und wir werden noch eine Zeit brauchen, aber die Zeit ist weit vorangeschritten. Wir brauchen nur die Nachrichten zu lesen. Aber wie wenig Möglichkeiten der von Gott getrennte Mensch hat, wird durch Paulus beschrieben, genau in diesem hohen Lied. Und wir sollten genau hinhören, was der Mensch denn alles kann, und es reicht immer noch nicht. Wenn ich in allen Sprachen der Welt rede, wenn ich mit Engelszungen reden kann, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß, wenn ich Gottes Gedanken kenne, wenn ich Glauben habe, der Berge versetzt, wenn ich allen meinen Besitz an Arme verschenke und wenn ich für meinen Glauben mein Leben opfere, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Amen.